Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete noch mit uns. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Die Band steht eh schon. Steht noch mal kurz dazu auf. Vater im Himmel, wir glauben, dass du heute anwesend bist. Anders als du durch deinen Sohn vor 2000 Jahren leiblich hier warst, aber doch anwesend und nicht weiter weg, sondern näher bei uns sogar. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist zu uns redest, so dass wir mehr hören und verstehen, als was jetzt hier so Worte gemacht werden. So dass wir dir begegnen. Das ist unser Wunsch. Amen. Ja, wenn man nur so jede zweite Woche Gottesdienst hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für mich ganz schön schwierig ist, so gedanklich in einer Predigtreihe drin zu bleiben. Zumal, wenn man dann auch noch ausgerechnet mal fehlt, dann ist schon 4 Wochen her. Also ich kann mir vorstellen, dass manche von euch im Moment gar nicht so richtig wissen, was war Full HD nochmal so als Thema? Full HD ist die Predigtreihe über Hebräer 11. Wir beschäftigen uns monatelang nur mit einem Kapitel. Und dieses Kapitel hat das Zeug dazu, euren Glauben herauszufordern und an seine Grenzen zu bringen und so hoffe ich, über die Grenzen hinaus. Also ich hoffe, dass ihr über diese Zeit, ich weiß nicht, ob es im Glauben Level gibt oder Stufen, ja, aber irgendwie weiterkommt. Und dieses Kapitel hat das Zeug dazu, euch den Blick zu weiten für das, was eure Rolle in dieser Welt ist, was Gottes Rolle in eurem Leben ist, was euer Leben für eine Rolle in Gottes Leben spielt, euren Blick zu expandieren. So. Hebräer 11 macht dazu ziemlich viele Worte, wir gehen so nach und nach durch. Und es geht da immer um Menschen, die Glauben erlebten und die als Beispiel hingestellt werden, um davon zu lernen. Und das Coole eben ist, dass es sozusagen zwar viele Worte macht, aber immer Geschichten erzählt. Geschichten so antickt, die Leser kannten die, aber wir nehmen praktisch diese Verse und springen dann rein in die Geschichte, die im Alten Testament erzählt wird, die Hebräer 11 als Beispiel für Glauben nennt. So, und Geschichten ist etwas, womit wir uns in der Regel leicht tun, uns damit zu beschäftigen oder uns da reinzudenken. Darum heißt die Reihe Full HD, wir tauchen jeden zweiten Sonntag in so eine dieser Stories. Und ich hoffe, dass ihr das nicht nur so tut, dass ihr diese Geschichten so distanziert euch anschaut, alte Geschichte, mal gucken, was man davon lernen kann, sondern vielleicht so, wie wenn man einen alten Röhrenfernseher von weit weg anguckt, ja, man bekommt mit, was da ist, aber man ist nicht so reingezogen. Ich hoffe, dass ihr eure Fantasie anknipst und in Full HD euch einlasst auf diese Geschichten, euch da reinziehen lasst. Die Geschichten sind allesamt ziemlich abgedreht. Also es passieren, ihr seht da Bilder quasi auf dem Screen, das sind selten wohl Dinge, die ihr morgen oder gestern auch schon erlebt habt. Ja, also es passieren da Dinge, die selten in unserem alltäglichen Leben vorkommen und trotzdem kann man sich darin wiederfinden. Okay, so, die Kulisse für heute in Full HD sieht ungefähr so aus. Und die Geschichte, um die es geht, die kennt jeder. Sowas soll man eigentlich nicht sagen, weil es könnte ja einer da sitzen, der kennt sie nicht und fühlt sich dann doof. Aber ich glaube, dass diese Geschichte tatsächlich fast jeder kennt, der hier sitzt. Kinder lieben diese Geschichte. Jedenfalls glauben Erwachsene, dass Kinder diese Geschichte lieben. Obwohl es in dieser Geschichte fast durchgehend Scheißwetter ist. Kinderbuchautoren mögen sie und setzen sie relativ oft um, oder sagen wir mal Kleinkinderbuchautoren oder noch besser Kleinkinderbuchillustratoren. Denn wenn man Tiere malen kann, hat man bei dieser Geschichte schon gewonnen. Und wenn man Tiere malen kann, dann darf man sie sogar immer noch doppelt malen. Wenn du eine Giraffe kannst, hast du schon 2 geschafft, weil jedes Tier 2-mal vorkommt. Also jetzt wisst ihr wahrscheinlich, um welche Geschichte es geht. Ich lese Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Relativ kompliziert ausgedrückt, wir bleiben gar nicht bei diesem Text, sondern wir springen gleich in die Geschichte, um die es hier geht. Noah und die Arche. Ich ahne, dass mancher von euch sagt, das ist eine Geschichte, in die mich reinzudenken, wenn ich jetzt mal vom Kinderbuch wegdenke, ja, real reinzudenken, wow, nicht ganz einfach. Denn wir sind keine Kinder mehr, ne? Und ein Schiff voller Tiere verzaubert uns jetzt auch nicht mehr unbedingt. Und dazu möchte ich am Anfang ein paar Worte verlieren. Man kann eine Reihe Probleme mit dieser Geschichte haben als Erwachsener. Da ist zum einen mal ja diese Rahmenhandlung. Gott vernichtet die Menschheit. Jedenfalls den allergrößten Teil. Das ist die Stelle, wo Mami immer drüber gelesen hat, so schnell. Oder da regnet und Leute alle. Und dann kommt aber die Arche. Ja. Wir haben ja gefragt, wie die Kinder das finden. Ey, was ist mit den anderen an? So, ja. So, also Gott vernichtet das Leben. Das ist schon starker Tobak. Etwas, mit dem man Probleme haben kann, beziehungsweise mit dem Gott, der dahinter steht. Massive Probleme. So, und dann sind da noch andere Probleme. Dieser Cartoon beschreibt es etwas humorvoll. Ja, also die ganze Frage nach der Historizität und der Archäologie oder was man dafür und der Geologie oder was für Wissenschaften sich alle damit beschäftigen könnten und sagen könnten, Leute, Arche, Noah, Sintflut. Also, kann man diese Geschichte historisch verstehen? Ist eine Frage. Der ganze Erdball bedeckt von einer Flut? Puh, ist das vorstellbar? Vertreter der gesamten Tierwelt in einem Schiff, betreut von einem Amateur-Tierpfleger und seiner Familie? Ist das vorstellbar? Und dann würde ja die ganze Mannschaft von einem abstammen und dann der Regenbogen als göttliches Zeichen in der Geschichte. Aber wir wissen heute, wie ein Regenbogen entsteht. Das geht gar nicht anders als das, wenn Licht durch Regentropfen fällt, dass es dann ein Regenbogen... Also, diese ganzen Fragen. So, lasst es mich so sagen. Es gibt in der Bibel Texte, die ganz eindeutig historisch verstanden werden wollen. Kann sein, dass jemand sie liest und sagt, ich glaube es trotzdem nicht, aber sie wollen ganz eindeutig historisch verstanden werden. Dann gibt es Texte, die wollen ganz eindeutig bildhaft verstanden werden. So, und dann gibt es Texte, da kann man geteilter Meinung sein. Die einen verstehen es als Bericht eines tatsächlichen Geschehens und dann müssen sie diese Fragen beantworten, die ich eben so aufgeworfen habe, so, oder so ähnliche Fragen. Und andere verstehen sie als Mythen. Und wenn sie dann das Wort Mythos sagen, dann meinen sie damit nicht gleich völliger Quatsch, sondern Mythos heißt Geschichte, die Wahrheit in sich trägt, tiefgehende Wahrheit, aber nicht auf dieser historischen Oberfläche. So, und die müssen sich dann die Frage gefallen lassen, okay, kann man auf Mythen seinen Glauben bauen oder wie? Was ich sagen will ist, die Geschichte von Noah, für die sind beide Sichtweisen okay. Ihr könnt euch einfach entscheiden. Mir ist es fast wurscht, wie du diese Geschichte liest. Wenn es für das Eintauchen in diese Geschichte für dich absolut wichtig ist, dass du sie historisch siehst und verstehst, dann tu das. Und wenn es dir eher hilft, es als Mythos zu verstehen, dann tu das. Mir ist wichtig, dass du mitkommst in diese Geschichte und verstehst, was sie dir sagen will. Was sie dir über Glauben erzählt. Denn das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Also ob man irgendwann auf dem Berg Ararat Trümmerteile von einer Arche finden wird oder einem Schiff, das ist im Grunde relativ irrelevant. Relevant ist, ob du in diese Geschichte mitkommst und darin Gottes Reden zu dir hörst. Okay, also gehen wir zurück in diese Geschichte, gehen wir zu Genesis 6, dem tatsächlichen uralten Text, und ich lese das jetzt mal vor. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Plan war durch und durch böse. Das tat ihm weh. Und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und auf der Erde. Von den größten bis zu den kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Dies ist die Geschichte Noahs und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt, wohin Gott auch sah, überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah, mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun. Bau dir ein Schiff, eine Arche. Mach sie aus festem Holz und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Im Inneren soll sie viele Räume haben. Sie muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Mach oben ein Dach darüber, wegen dem Regen, ne? Zieh zwei Zwischendecken ein, sodass es dreistöckig wird, und bring an der Seite eine Tür an. Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Ich verspreche dir, du sollst gerettet werden. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. Von jeder Tierart sollst du ein Paar in die Arche bringen, damit sie am Leben bleiben. Alle Arten von Landtieren und Vögeln. Nimm jedem Tier sein Futter mit und auch genug zu essen für dich und deine Familie. Noah tat alles genauso, wie Gott ihm befohlen hatte. Und dann passiert das alles und dann steht da irgendwann gegen Ende, als sie alle da drin sind, dieser Satz: und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Tür dieser Arche fällt ins Schloss, von außen zugemacht, und dieses Schiff trägt das Leben durch die Flut, um es zu retten. So, das ist die Kulisse, vor der sich die Story abspielt. Und diese Kulisse ist eigentlich schlimmer als die, sie ist eigentlich ungefähr so eine: sehr, sehr dunkel. Man will eigentlich das, was sich da als Hintergrundrahmenhandlung abspielt, gar nicht in Full HD sehen. Stell dir eine Welt vor, wo all das, was Menschen an Bösem so hinkriegen, sich ausdenken und tatsächlich tun, an Abscheulichkeiten, wo all das potenziert ist, so dass es immer passiert und dass es jeder tut. Das ist die Kulisse. Dass Bosheit an der Tagesordnung ist. Ganz so ist unsere Welt nicht, finde ich. Ich habe nette Menschen getroffen, heute schon. Aber ihr alle habt genug Bildmaterial und zum Teil eigene Erlebnisse im Kopf, um euch das ausmalen zu können, wie so eine Welt aussieht. Stell dir eine Welt vor, wo sich die Bosheit derart ausbreitet, dass Gott selbst die Hoffnung aufgibt. Das ist die beklemmende Situation, in der sich das hier abspielt. Gott selbst hat die Hoffnung verloren. Eine von Gott aufgegebene Welt. Ich hätte sie nicht in die Welt setzen sollen, diese Menschen. Das Projekt Mensch ist gescheitert. So, Gott plant also sozusagen den Total Reset. Alles auf Anfang, nochmal neu aufsetzen, Neustart, Abbruch, ja? So, und diese Ernüchterung Gottes, finde ich, die ist zutiefst erschütternd und beängstigend. Und der Gedanke, dass der Mensch offensichtlich das Potenzial in sich trägt, Gott in Resignation zu treiben, ist krass. Ein Gott, der so sehr keine Zukunft mehr sieht, der so, also auf diese Weise keine Zukunft mehr sieht für die Welt. Nicht überhaupt keine, aber nicht auf diese Weise. Das ist die dunkle Kulisse der Story. Und meine Frage: Warum haben wir eigentlich so sehr Schwierigkeiten mit einem zornigen Gott? Mit einem resignierten, mit einem frustrierten Gott? Warum haben wir damit Schwierigkeiten? Müssten wir nicht eher unsere Probleme haben mit einem gutmütigen, sehr, sehr geduldigen und immer nachsichtigen Gott? Also hast du das noch nie gedacht? Wow, diese Leute müsste jemand aufhalten. Aber keiner hat die Macht, aber jemand müsste sie aufhalten. Jemand müsste verhindern, dass sie tun, was sie da tun. Und dann den Gedanken: Gott, siehst du das eigentlich nicht? Und was machst du? Guckst du zu uns, lächelst, sagst: ach, sie da wieder. Naja, so sind sie. Nein. Also, im Grunde, ich glaube, wir hätten im Grunde Schwierigkeiten mit einem Gott, der niemals sagt: hier ist Schluss. So, tatsächlich, und ich glaube, dass das zum Grundwesen Gottes gehört, tatsächlich scheint für Gott die Freiheit des Menschen ein unheimlich hohes Gut zu sein. Etwas, in der er nicht so schnell eingreift. Gott setzt nicht den Menschen auf die Erde und sagt dann: oh nee, das machst du nicht und das auch nicht und das auch nicht, und lenkt ihn so dauernd so, dass es halbwegs glatt geht. Er lässt ihm sehr, sehr viel Freiheit. Aber irgendwann gibt es auch diesen Punkt, wo Gott sagt: und jetzt reicht es. Und das ist beunruhigend und irgendwie auch erleichternd zugleich. Okay, aber das hier ist eigentlich nicht die eigentliche Story, die dunkle Hintergrundkulisse. Die eigentliche Story ist die hier. Kann man das erkennen? Da muss man hinschauen. Da, wo Gott Schluss macht, da beginnt er schon wieder. Da, wo Gott das bittere Ende einleitet, da schafft er schon gleich den verheißungsvollen Neuanfang. Da drin. Kann man das lesen hier? Ist von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Schon okay, wenn sie uns nicht gefunden haben. Hauptsache, wir finden sie. Und er fängt diesen Hoffnungsschimmer, diese Zukunft der Welt mit einem Menschen, oder sagen wir einem Menschen und seiner Familie, an. Mitten in dieser Katastrophe. So. Und dieses Prinzip, das findet man in der Bibel immer wieder. Und ich glaube, es ist ein Grundwesen Gottes. Es gibt kein Gericht ohne Gnade. Kein Ende ohne Neuanfang. Kein Zorn ohne Liebe. Kein Verderben ohne Rettung. Und immer, ich würde fast sagen immer, mir fällt jedenfalls im Moment keine andere, es gibt ein paar andere Geschichten, aber meistens sind es sehr unbedeutende, kleine, normale, gewöhnliche Menschen, auf die diese Hoffnung gelegt wird. Hier und da ist es auch mal ein König, aber auf die diese Hoffnung gelegt wird. Kleine, unbedeutende Menschen. Stell dir mal dieses Bild vor, oder du siehst es hier so, ein Schiff, prall gefüllt mit Leben, mitten im Untergang. Das würden jetzt die einen von euch als den Mythos beschreiben und sagen, darin liegt die Wahrheit dieser Geschichte. Ja? Und die anderen sagen, diese Erzählung, dieses Erlebnis, das hat sich durch die Generationen bis heute ist das weitererzählt worden. So. Ein Mann, eine Familie, an dem Punkt zwischen Vergangenheit, wo es endet, und Zukunft, die sich wieder auftut. So, auf Noah liegt die ganze Hoffnung für die Menschheit, für die Rasse der Menschen, für die Spezies Menschheit. So. Das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Filme sind. Übrigens, irgendjemand verfilmt das jetzt auch gerade, die Arche. Ich weiß nicht, wie man daraus einen guten Film machen kann, ehrlich gesagt. Aber anscheinend nächstes Jahr, soll ein Film rauskommen. Stell dir vor jetzt, du wärst dieser Noah. Also ich habe euch ja gesagt, denkt euch mal in diese Geschichte rein. Ist mir jetzt nicht wichtig, dass du dich auf einem Schiff vorstellst mit Tieren und so, aber stell dir vor, du wärst der, auf dem Gott sagt, auf dir ruht die Zukunft der Menschheit. Den Rest kann man vergessen, aber auf dir liegt die Zukunft, mein Freund, auf deinen Schultern. Kennst du so Träumereien davon, dass du als Held die Welt rettest oder wenigstens ein Teil davon? Du trittst als entschlossener Mensch dem Chaos entgegen. Ich könnte mir vorstellen, dass nur die Männer von euch sowas träumen oder wenigstens sich erinnern, wie sie das als kleine Jungs geträumt haben. Aber gebt's zu, irgendwo kennen wir diesen Gedanken doch. Wie das wäre, wenn wir die Helden wären. Und deswegen heißt das ja heute, nur noch kurz die Welt retten. Stell dir vor, du wärst Gottes einzige Hoffnung. Stell dir vor, Gottes Resignation und Frust über die Welt wäre... Da gäbe es Hoffnung drin in Gottes Resignation wegen dir. Ja, weil du da noch da bist. Zum Glück ist da noch hier Achim oder Mirjam oder so. Ja. Zum Glück ist die noch da, ist der noch da. Das macht mir noch Hoffnung für diese Situation. Stell dir vor, du wärst das. Gott wollte durch dich die Welt retten. Nicht die ganze, aber deine Welt, deinen Arbeitsplatz und die Atmosphäre da oder deine Schule oder deine Familie oder stell dir vor, du wärst Gottes Hoffnung in diesem System, in dem du steckst. So, einige denken jetzt, wer bin ich schon? Ne? Gott, du überschätzt mich. Ich die Zukunft für die Welt oder für andere, ich habe schon meine Zukunft verbaut. Ich mache so viel. Ich glaube nicht, dass jemand hier sitzt, der sagen kann, ich lebe heute exakt das, was ich Gott am Anfang meines Lebens mal als die Zukunft vorstellte. Und ich habe es exakt umgesetzt. Wir haben viel verbockt auch. Und manche von euch denken vielleicht, hey, Gott, such den anderen. Ich bin das nicht. Auf mich kann man nicht bauen. Ich als Schlüsselfigur zwischen Vergangenheit und Zukunft, oh nein. Und andere denken, endlich entdeckt mich jemand. Ja? So, endlich bemerkt mal einer, was ich drauf habe. Vielleicht denkst du schon ab und zu, echt, hier haben Vögel das Sagen. Nasen, die Macht in der Hand. Mich sollte man mal ranlassen. Ich würde das ein bisschen anders und es würde besser klappen. So. Vielleicht hoffst du schon lange auf eine wichtige Aufgabe. Die Christen nennen das dann manchmal Berufung. Ja, Gott, hier bin ich. Ja, ich bin bereit. Nutz mich für... So, lass uns das Ding rocken. So. Ich bin dein Mann. Soll nicht arrogant klingen, aber herzlichen Glückwunsch zu seinem Mitarbeiter. Irgendwie, vielleicht, ganz so denkt wohl keiner von uns, aber vielleicht wünschen wir uns... Warum läuft mein Leben so gewöhnlich? Warum ist da so wenig von heroischer Tat? Irgendwie passiert es nicht oder nur so selten. Ganz viele Leben verlaufen nicht so heldenhaft. Ganz viele Glaubende haben selten den Eindruck, dass Gott sie irgendwie brauchen könnte, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Hören Pfingsten und wissen nicht genau, wie das aussieht, wenn Gott einen gebraucht oder wenn Gott in einem lebt durch seinen Geist. Warum eigentlich Noah? Das könnte man ja jetzt hier fragen, um vielleicht da drin eine Antwort zu finden. Warum denn eigentlich er? Denn wenn ich das kapiere, dann verstehe ich vielleicht, warum ich oder wie ich oder warum ich nicht oder so. Bisher nicht. Also, ich komme jetzt sozusagen zur Moral dieser Geschichte, zu der Pointe, was ich euch mitgeben will. Zu dem, was dein Leben angeht, was vielleicht dein Glauben verändert oder deine Zukunft verändern könnte. Gott schaut ja da am Anfang über diese Menschheit, ne, und findet nichts, was er irgendwie noch gut finden kann, ist frustriert. Und dann ist da dieser eine Mann, und da steht, nur Noah fand Gnade in seinen Augen. In der Übersetzung von vorhin klang es anders, aber fand Gnade in seinen Augen. Sein Blick schweift da, und da sieht er einen einzigen, wo er sagt, hey, der lebt anders. Und das macht ihn zum Helden. Der lebt anders. Noah lebt ein gewöhnliches, unaufgeregtes, aber, ich sag's jetzt mal so platt, gutes Leben. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Und zwar schon sein ganzes Leben lang. Das zeichnet ihn aus. Das ist irgendwie der Schlüssel. Sein Leben. Das er lebte, als er noch kein Held war. Eine große Tat ist in der Regel ein Ergebnis von langen Prozessen, Reifeprozessen. Noah war laut Text 600 Jahre alt. Jetzt sagen die einen wieder 600 Jahre. Noch so eine Zahl, die mir sagt, das ist doch nicht jetzt so. Ja? 600 Jahre, in denen er ein gewöhnlicher Niemand war. Oder ein Jemand. Aber nur ein Jemand. Aber mit einem von Gott geformten Charakter, der heraussticht aus den anderen, einfach durch sein Leben. So, warum Noah? Darum. Das ist der Schlüssel. Und hier liegt wahrscheinlich die Herausforderung für uns. Und jetzt schauen wir kurz in einen Film rein, einen kleinen Clip. Das ist tatsächlich einer der Hollywood-Filme, die versucht haben, die Arche Noah umzusetzen. Für Kinder ein netter Film. Lachen kann man noch als Erwachsener. Aber da ist Evan Baxter und der trifft Gott. Und Gott sieht aus wie Morgan Freeman. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar das Wahrste an dieser Geschichte ist. Ich glaube, Gott könnte wirklich aussehen wie Morgan Freeman. Jedenfalls beauftragt dieser Gott ihn, eine Arche zu bauen. Und natürlich glaubt er zuerst nicht, dass da Gott mit ihm redet und so. Und wir gucken jetzt mal kurz in diesen Film. Die Leute wollen die Welt verändern und wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Weißt du, wie man die Welt verändert? Sei immer aufopfernd, redlich und klug. Leider, leider. Leider ist die deutsche Übersetzung dieses Satzes furchtbar, aufopfernd, redlich und klug. Sie brauchten drei Wörter, deren Anfangsbuchstabe Ark ergeben, Arche, weil das am Schluss seine Rolle spielt des Filmes. Ja? Im Original sind auch drei Worte, die dann Ark ergeben, aber dieser Satz ist viel besser. One act of random kindness at a time. Eine freundliche Tat nach der anderen. Und random heißt sogar noch eine zufällige oder fast willkürliche Akt von Freundlichkeit nacheinander. Ja. Und dann gibt er diesem streunenden Hund Wasser, während er das sagt. Ne? Versteht man überhaupt nicht, wenn man die deutsche Übersetzung anguckt. One act of random kindness at a time. Und das könnte vielleicht, klingt ein bisschen simpel, aber das könnte vielleicht ein Schlüsselsatz für heute sein. Das Außergewöhnliche unseres Lebens kann nur auf das Gewöhnliche gebaut werden. Das macht Noahs Leben aus, diese 600 Jahre. Auf das Gewöhnliche gebaut. Wer bist du, wenn dich niemand sieht? Wer bist du, wenn du dein gewöhnliches Leben lebst? Wer bist du, wie bist du, wenn es nicht die Welt zu retten gilt, sondern einfach schlicht Charakter zu zeigen oder freundlich zu bleiben oder in Verbindung mit Gott zu leben? Wir wollen vielleicht als Helden die Welt verändern, aber wir haben keine Lust auf das langjährige tägliche Training, Schulung unseres Charakters. One act of random kindness at a time. Und zwar mitten in dieser Welt, in der das Freundlichsein nicht so leicht gemacht wird manchmal. Da ist der Montag. Jemand sagt, diese Infoflyer in den Schulen verteilen kann ich für dich machen. Okay. Da ist der Dienstag. Jemand mäht seinen Rasen und den der jungen Nachbarin gleich mit. Und sie freut sich. Da ist der Mittwoch. Jemand trifft jemanden zu einem Meeting. Man sitzt auf der Terrasse, es gibt Kuchen, es gibt auch ein paar Komplimente, sympathisches Lachen, entgegenkommende Freundlichkeit, Vertrauen, obwohl sich diese Leute zum ersten Mal sehen. Donnerstag. Jemand ruft an und sagt, ich weiß, wie spät es ist, treffen wir uns trotzdem noch auf ein Bier? es werden dann zwei und einer von den beiden zahlt nachher alle. Freitag, zwei Leute sitzen zusammen und geben sich ehrliches Feedback über die vergangenen Wochen. Es sind wieder ein paar Dinge dabei, die man gerne hört. Und am Schluss bekommt der eine ein Geschenk. Danke für die gute Zeit. Samstag, zwei Teens kochen für Mama und Papa und es schmeckt tatsächlich gut. Das war so ungefähr meine Woche, die letzte Woche. Und ein paar Mal war ich der Täter, aber öfter war ich eigentlich nur der Empfänger der freundlichen, guten Tat. So, jetzt kann man sagen, das ist ja Peanuts. Ja, natürlich. Und wahrscheinlich würde die Welt auch nicht verändert, wenn wir davon zig Dinge mehr an freundlichen Taten in unserem Tag hätten. Aber wir würden verändert. Oder besser gesagt, wir wären andere. Wir wären andere. Und das ist der Schlüssel. Wir wären aus Gottes Sicht Menschen, auf denen man die Zukunft der Welt bauen kann. Außergewöhnlichkeit kommt aus mit Gott gelebter Gewöhnlichkeit. Außergewöhnlichkeit kommt aus mit Gott gelebter Gewöhnlichkeit. Und der Noah, der er in der Gewöhnlichkeit war, das machte ihn zu dem Noah, den er dann in der Außergewöhnlichkeit war. So, heute ist Pfingsten. Ihr habt diese außergewöhnliche Geschichte vorhin gehört und so. Das waren aber auch gewöhnliche Menschen. Die Jünger waren gewöhnliche Menschen. Die treffen sich da wochenlang in einem Raum und warten einfach nur, dass passiert. Sie wissen, wir können diese Welt nicht ändern, obwohl Jesus das irgendwie angekündigt hat, aber wir können nur warten und beten und dann kümmern sie sich dabei umeinander. Bleiben zusammen. Das ist das, was sie machen. Gewöhnlich. Und dann erleben sie das Außergewöhnliche. Nach Wochen. Und gleichzeitig ist Pfingsten im Grunde die Hoffnungsstory, die uns Mut machen kann, wenn wir sagen, wer bin ich denn schon? Ich kenne mich. Bei mir klappt schon nicht mal dieses Random Kindness-Ding. Ja. Das alltägliche Leben in Verbindung mit Gott zu bleiben, dauernd scheitere ich und so. Wenn du auf Gott vertraust, dann glaube daran, dass etwas von seinem Wesen, seinem Charakter in dir ist. Geist Gottes. Du bist ein Mensch, der Potenzial zum Guten in sich trägt. Vielleicht wäre es der Anfang, wenn wir es einfach glauben würden, dass es so ist. Und zum Schluss überleg nochmal, was diese Noah-Story eigentlich ist. Ist das eine Geschichte, bei der Noah die Zukunft der Welt rettet? Oder ist das eine Geschichte, wo Gott Noah und seine Familie in dieser Welt rettet? Ein bisschen ist es Ersteres, aber vor allem ist es Zweiteres. Eigentlich ist Noah hier der gerettet wird und nicht der die Menschheit rettet. Und deswegen stimmt, was ich bisher gesagt hätte. Ja, der du bist, wenn dich keiner sieht, das Leben, was du im Gewöhnlichen lebst, deine täglich gelebte Freundlichkeit, entscheidet über die Größe deines Lebens. Ja. Und ja, wenn du Gottes Geist in dir trägst, dann hast du ein gewaltiges Potenzial zum Guten in dir. Wir müssen nicht die bleiben, die wir sind. Aber letztlich wirst du immer wieder feststellen, eigentlich bin ich es, der gerettet werden muss. Und das wird bis an dein Lebensende so bleiben. Eigentlich bin ich es, der Gnade braucht. Eigentlich brauche ich unverdiente Liebe. Eigentlich brauche ich Vergebung. Das wird bis an dein seliges Ende so sein. Dieser Gedanke, das ist nicht merkwürdig, das ist normal. Und wenn du diesen Weg durch dein Leben bis an dein Grab mit Gott in Verbindung bleiben willst, dann wirst du immer und immer wieder merken, Gott verändert mich und ja, er lebt durch seinen Geist in mir und ja, ich bin fähig zu freundlichen Taten, aber dieser Weg zur Veränderung führt immer, immer wieder über die Erkenntnis, Gott muss mir sehr gnädig sein. Er muss mich lieben, wie ich bin. Auch ohne die Taten. Und ich brauche immer wieder neu anfangen. Ich glaube, Wachstum ist im christlichen Glauben ein immer wieder zurückkommen zu diesem Punkt, wo ich sage, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich bin das nicht, was du brauchst. Das ist normal. Du musst immer wieder gerettet werden. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist eine, die dich tatsächlich Gott ähnlicher macht und verändert. So, und darum feiern Christen Abendmahl. Aus diesem Grund. Um sich immer wieder daran zu erinnern, wer sie sind und was Gott für sie getan hat. Ich muss gerettet werden, ich brauche Vergebung. Ich brauche diese Tat von Jesus für mich am Kreuz. Musik.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.